Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist Kind einer Gastarbeiterfamilie. Er ist mit zwei Sprachen und zwei Kulturen groß geworden. Er lebt heute als freier Schriftsteller in seiner Heimatstadt Hausach. Guten Morgen und herzlich willkommen, José Oliver.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut. Ich habe wunderbar geschlafen. Bin ja gestern Abend schon angereist nach Stuttgart. Ein tolles Zimmer und ein großartiges Frühstück. Ich konnte auf der Terrasse sitzen.
Und dann der große Ausflug in die Weltstadt Stuttgart.
Genau, und das mache ich oft. Ich bin ja oft hier in Stuttgart.
Was machen Sie da, wenn ich fragen darf?
Also ich habe ja seinerzeit fürs Literatur Stuttgart, als Florian Höllerer das gegründet hat, mit Herrn Sebald zusammen die Patenschaft fürs Literatur Stuttgart übernommen. Habe dann dort seit Beginn an die ganzen Werkstätten mit initiiert, die es dann gab im Laufe der Jahre.
Was bedeutet Werkstätten?
Also es waren Schreibwerkstätten. Also man hat sich überlegt, wie kriegen wir junge Leute ins Literaturhaus. Dann hat man ein offenes Werkstattangebot gestaltet, Schreibwerkstätten. Es war ein Angebot für den Großraum Stuttgart, wo einfach Schülerinnen und Schüler, die schreiben wollten, ins Literaturhaus kommen konnten. Das wurde in 5 Jahren von über 700 Schülerinnen und Schülern wahrgenommen und es gab eigene Publikationen, es entstand eine Jugendliteraturzeitschrift, das war eins die auflagenstärkste Jugendliteraturzeitschrift in Deutschland, Literatur machen, das war ja die Anfänge.
Hat sich da eigentlich in den letzten Jahren, was Literatur, auch was Lesen angeht, was verändert? Ist es schwieriger geworden im Zeitalter von Apps und SMSen?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe ja sehr viel Erfahrung jetzt gerade durch diese Arbeit am Literaturhaus Stuttgart. Wir sind dann auch in die Schulen gegangen später mit einigen Kolleginnen und Kollegen, die auch Dozenten waren und Schreibwerkstätten durchgeführt haben. Es kam was hinzu. Also ich sehe das immer positiv. Also wenn da was Neues hinzukommt, dann versuche ich das zu integrieren, weil eine SMS verschicken ist ja auch Schreiben. Und ich finde das eine ganz gute Brücke in die Lyrik, weil man muss ja sehr verdichten, wenn man wirklich was mitteilen will in einer SMS.
Der Zwang zur Kürze.
Der Zwang zur Kürze, aber auch die Schönheit zu verdichten und wirklich was mitzuteilen.
Apropos Gedichte, das ist ja letztlich Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Wann haben Sie Ihr letztes Gedicht geschrieben?
Wann habe ich mein letztes Gedicht geschrieben? Also
gestern?
Nee, heute Morgen.
Jetzt heute Morgen? Augenblick.
Also der Dichter, ich schreibe ja auch, wenn ich nicht schreibe.
Also wie geht das?
Hilde Domin hat mal gesagt, das Geheimnis eines Gedichtes sei ausgespannt zwischen Wort und Nichtwort. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man eine Buchseite nimmt, wo ein Gedicht drin ist, das Schwarze das Wort, das Weiße das Nichtwort, also es gibt da eine Spannung. Und das Nichtschreiben gehört genauso dazu. Dichter sein ist eine Berufung. Und deshalb wurde es irgendwann mein Beruf.
Und diese Spannung findet jetzt erstmal in Ihrem Kopf statt?
Im Kopf, im Körper, im Geist, in der Seele, in der Wahrnehmung, im Nichtwort, im Schauen, im Ruhen, im Kaffee trinken.
Okay.
Überall. Ich bin immer dicht. Das ist eine Seinsform.
Sie sehen mich staunend. Ist die Spannung im Kopf eine andere als die im Körper?
Nee, das hängt bei mir zusammen. Ich kann es nicht trennen, sagen wir es mal so.
Es gibt eine Veranstaltung, die es ohne Sie nicht gäbe. Und die gibt es jetzt immerhin seit 20 Jahren und ist sehr erfolgreich. Ein Literaturfestival mit dem Namen Leselenz. Leselenz beginnt, glaube ich, jetzt offiziell am 7. Juli.
Also die offizielle Eröffnung ist jetzt am Freitag, 7. Juli. Aber wir haben schon 2, 3 Veranstaltungen vorweg. Wir hatten am Sonntag jetzt schon die Eröffnung von 4 Ausstellungen, die Vernissagen mit dementsprechend auch Lesungen und Vorträgen, damit es nicht einfach nur Dekoration ist des Festivals. Und dann gibt es eine sehr populäre Reihe am Mittwoch, Schwarzwald-Krimi, also wo Leserinnen und Leser der mittelbadischen Presse einen Krimi weiterschreiben und der wird dann aufgelöst am Mittwochabend. Am Donnerstag begrüßen wir 3 Literaturstipendiaten. Ist die Begrüßung der Stipendiaten am Freitag die offizielle Eröffnung und dann geht es rund bis am Montag.
Jörg Armbruster, alter, verdienter, geschätzter Kollege des SWR, war auch schon bei Ihnen jetzt?
Ja, jetzt am Sonntag. Wir haben das Thema dieses Jahr ist ja Metropolen. Ich habe immer so ein Leitmotiv, ein Motto. Und dann haben wir 3 große Ausstellungen, 3 Megalopolis gewidmet, also Kairo eine Ausstellung, Tokio, Sao Paulo und dann noch den Wissenschaften in den Schaufenstern, weil ich versuche ja alles zu integrieren in dem Ort. Und er hat dann zu Kairo einiges erzählt bei der Vernissage. Und wir kannten uns schon seit 2002, da war ich nämlich Stadtschreiber in Kairo.
Aha, welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Ich war jetzt erst wieder im September in Kairo, weil ich habe da ein Tagebuch geschrieben, das online gestellt war und gleich ins Arabisch übersetzt wurde. Und ich wollte einfach nach 15 Jahren sehen, was ist eigentlich noch da von dem, was ich notiert habe vor 15 Jahren. Und es war erschreckend jetzt. Also in der Altstadt, es war wie ausgestorben. Ich habe fast keine Europäer dort gesehen. Ich habe mich unwohl gefühlt. Und wenn ich nicht in Begleitung gewesen wäre von Freunden aus Kairo, ich glaube, dann wäre ich gar nicht aus dem Haus gegangen.
Das heißt, 2002, das war immerhin die Hochzeit von Mubarak, war in jeder Beziehung besser als das, was jetzt 2017 ist?
Ob es in jeder Beziehung ist, kann ich nicht beurteilen. Da war ich zu kurz dort und das würde ich mir auch nicht anmaßen, das beurteilen zu wollen. Aber ich habe mich dort frei bewegt, Tag und Nacht, und ich hatte keine Angst, mich zu bewegen.
Das bedeutet auch für Ihr eigenes Leben, so heimatverbunden Sie sind, mit Hausach, dieser Schwarzwaldgemeinde, so sehr ist es auch wichtig für Sie, immer wieder regelmäßig rauszukommen?
Ja, Heimat ist eines meiner Lieblingswörter der deutschen Sprache. Deshalb gehe ich so oft damit um und ich finde es einfach ein großartiges deutsches Wort, das nicht übersetzbar ist. Und
ist es das nicht?
Nö, Heimat. Nicht? Also die haben beim Interview mit El País haben sie mal von Patria Chica gesprochen, das heißt kleines Vaterland. Da habe ich gesagt, nein, Heimat ist nicht kleines Vaterland. Heimat ist Heimat und Vaterland ist was anderes. Also dann übersetzt wenigstens und schreibt kursiv Matria, Mutterland oder so irgendwie. Aber für mich gibt es ja zwei Formen. Das eine ist diese Schollenheimat, das ist für mich der Schwarzwald, das Grüne Meer. Das andere Andalusien, mein Großvater war Fischer, Kapitän, Meermann, das ist das Blaue Meer. Und dann gibt es noch die Menschenheimat und die habe ich in Kairo, die habe ich in New York, die habe ich in Hausach, in Stuttgart, die habe ich in Buxtehude und die habe ich überall dort, wo ich mich nicht erklären muss.
Ja, also Ihre Familie kommt, glaube ich, aus Malaga.
Aus Malaga.
Wenn Sie diese Millionenstadt Malaga vergleichen mit dem beschaulichen Hausach im Schwarzwald, gibt es da irgendwas, was diese beiden gemeinsam haben?
Ja, die Sehnsucht, die Liebe, die Angst, die Trauer, der Schmerz, Verlust.
Also die großen Gefühle mit anderen.
Die großen Gefühle, nur dass sie in einer anderen Umgebung stattfinden.
José Oliver, deutsch-spanischer Schriftsteller. Spreche ich das eigentlich richtig aus, dieses Oliver?
José Oliver.
Oliver.
Genau.
Oliver, also dann noch ein bisschen mehr auf die letzte Silbe.
Genau, der Akzent und dann das R gerollt.
Und dann gibt es aber noch zwei Namen in der Mitte, an die ich mich gar nicht traue.
José Francisco Agüera Oliver. Francisco ist der zweite Vorname, Agüera ist der erste Nachname. Im Spanischen hat man
Agüera.
Agüera.
Okay, was heißt das übersetzt?
Agüera, das hängt mit Auguren zusammen und mit dem Fließenden der Nachrichten, der Informationen, des Wassers. Also es ist so eine...
Okay. Schön.
Ja, und das war aber zu kompliziert für Deutschland. Ich habe die ersten Gedichte und Agüera publiziert, es wurden ständig falsch geschrieben und dann konnte keiner das richtig recherchieren, die Bücher bestellen, habe ich es abgekürzt auf Oliver.
Funktioniert aber auch nicht
und
richtig.
Und funktioniert auch nicht, weil jetzt alle ein Olivier draus machen.
Beispielsweise, was die Hotelbuchung, angeht. Ihre Eltern sind 1960 aus Malaga nach Deutschland gekommen. Genau. Ihr Vater hatte einen ganz besonderen Beruf.
Also mein Vater, der wollte ja erst in Spanien noch Stierkämpfer werden, das hat er uns Kinder immer erzählt und dann hat er sich doch für das Leben entschieden und nicht für den Tod und ist in die Emigration gegangen und hat dann in Hausach erst in der Metallfabrik gearbeitet und dann in der Hutfabrik, war dann Hutmacher und dann wurden sie ferngetraut, meine Eltern, die waren über 10 Jahre verlobt in Spanien. Und dann haben sie sich in Paris getroffen und mein Vater hat sie dort abgeholt und sind nach Hausach gegangen. Und da hat uns immer die Geschichte erzählt, ja, bist du denn nach Hausach gekommen, in dieses Dorf im Schwarzwald? Und es gab ja über 30 Familien aus Andalusien. Und sagte, ja, ich schäme mich ein bisschen, weißt du. Ihr Vater wollte eigentlich Stierkämpfer werden, da musste uns immer wieder diese Geschichte erzählen. Aber, und dann war dieser Tag, dieser große Tag in Malaga, in der Arena, am Ostersonntag. Und eure Mutter so wunderbar und so schön auf den Rängen. Ich habe ihr den Kampf gewidmet und plötzlich kam dieses Monstrum, ein Stier raus. Und dann habe ich so Angst bekommen, ich bin losgerannt und irgendwo in Hausach im Schwarzwald ist mir die Puste ausgegangen. Das war immer die offizielle Version seiner
sehr schön.
Migrationsgeschichte.
Also, Ihr Vater Hutmacher,
ja.
Ihre Mutter war dann vermutlich auch deshalb Hausfrau, weil es noch 3 Geschwister gibt?
Na, Hausfrau nicht, sie hat gearbeitet in der Fabrik.
Ah, ja, okay.
Wir hatten dann auch noch eine deutsche Mutter. Ich habe ja das Glück, dass ich mit 2 Müttern groß geworden bin. Und deshalb.
Wieso 2?
Weil meine Mutter ja in der Fabrik gearbeitet hat und wir haben irgendwo gelebt und diese Frau hat sich um uns gekümmert, hat mit uns die Hausaufgaben gemacht. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich aufs Gymnasium gegangen bin in Hausach. Ohne die hätte ich diese Frau Welle, ich habe ein Essay darüber geschrieben, hätte ich nie und nimmer diese Sprache so gelernt. Ich hatte das Glück in meinem Leben, dass ich in zwei Sprachen geliebt wurde. Und das ist heute das Ergebnis, dass dann Dichter sich dann entschieden hat, aus der Seinsform einen Beruf zu machen.
Und ihre leibliche Mutter lebt auch noch, und zwar in Hausach.
Genau.
Einmal sind Sie weggegangen für ein paar Jahre, das war Freiburg, da haben Sie studiert und sind dann aber wieder zurückgekehrt.
Naja, ich war dann 2-3 Jahre, hatte ich eine Wohnung in Freiburg, das sind ja nur 48 Kilometer, war ziemlich teure Miete und dann kam mir das alles sehr provinziell vor und habe gesagt, ja wenn schon provinziell, dann kann ich gleich in Hausach bleiben. Und dann bin ich einfach wieder zurück und habe dann von dort jeden Morgen mit dem Zug meine Bahnfahrten unternommen an die Universität.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Dank Wikipedia wissen wir in 2 bis 2,5 Minuten alles über Hausach. Fangen wir damit an. Kinzigtal ist klar. 5.600 Einwohner.
Ungefähr, oder 5.700.
Ja. Im Jahr 1259 erstmals urkundlich erwähnt.
Genau.
Haben Sie die Stadtgeschichte eigentlich sich mal genauer angeguckt oder gar erforscht?
Also es gab ja schon verschiedene Jubiläumsfeierlichkeiten zur 725-Jahr-Feier, da habe ich was auf die Bühne gebracht und dann waren jetzt die 750-Jahr-Feiern vor ein paar Jahren und da gab es Beiträge. Insofern habe ich mich natürlich mit der Stadtgeschichte auseinandergesetzt.
Bäuerliche Tradition?
Bäuerliche Tradition, alte Arbeitertradition, es wurden ja Eisenerz abgebaut, deshalb auch eine der ersten Fabriken dort, das Hammerwerk aus dem 18. Jahrhundert, dort wurde das Eisenerz gleich weiterverarbeitet. Dann
Plus Bergbaumuseum, glaube ich.
Bergbaumuseum jetzt, ja klar, als Erinnerung an diese Zeit. Da kamen schon die ersten Fremdenarbeiter, dann die Burg, die heute noch eine Ruine ist und dann wurde Industrie angesiedelt, dann kam die Schwarzwaldbahn irgendwann. Und irgendwann kam dann die neue Migration mit Gastarbeitern. Also es gab ja allein aus Andalusien Mitte der 60er Jahre 30 Familien, die in Hausach gelandet sind.
Die geblieben sind?
Die zum Teil geblieben sind. Die Kinder haben sich dann wieder verheiratet. Ja. Manche sind gestorben, klar. Andere sind zurückgekehrt.
Das war ja historisch gesehen auch dieser große Irrtum, dass man geglaubt hat in den 60er Jahren, da kommen Gastarbeiter aus welchen Ländern auch immer, die arbeiten ein paar Jahre hier und gehen dann wieder zurück.
Ja, ich weiß nicht, ob man das geglaubt hat. Ich meine, das war schon so geplant, sonst gäbe es ja diesen Begriff gar nicht, Gastarbeiter. Es gab ja diesen tollen Satz von Max Frisch, der gesagt hatte, es wurden Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen, ich habe ihn dann mal frecherweise irgendwann ergänzt, es kamen Arbeitskräfte und vergaßen, dass sie Menschen sind, dass sie hier arbeiten würden, dass sie Familie gründen würden, dass Kinder kommen und plötzlich sagt man, naja, also jetzt ist das erste Kind im Kindergarten, dann verschieben wir das einfach. Also die Rückkehr war immer da, wie ein Damoklesschwert, für uns Kinder zumindest. Hoffentlich kommen unsere Eltern nicht auf die Idee, dass sie irgendwann sagen, jetzt gehen wir nach Spanien zurück, das wäre eine Katastrophe für uns gewesen.
Das war die Horrorvorstellung
der Kinder? Das war die einzige Horrorvorstellung in meiner Kindheit. Okay. Hoffentlich kommt mein Vater nicht auf die Idee, dass er nach Spanien zurück will.
Und er ist nicht auf die Idee gekommen?
Nein, weil einfach wir, glaube ich, dann, der eine war im Kindergarten, der nächste war dann schon in der Schule. Dann hat er doch gesagt, es ist wichtig, dass sie die Schule abschließen. Und darüber hinaus sind einfach viele Jahre vergangen. Es ist einfach passiert.
56 Nationalitäten, haben Sie mir vorhin erzählt, leben aktuell in Hausach. Das heißt, das ist auch ein offenes, liberales, tolerantes Milieu.
Es ist eine Schulstadt. Also es gibt über 3000 Schüler jeden Tag. Es hat 2 Gymnasien. Ich bin ja dort auch aufs Gymnasium gegangen. Es hat sehr viele Arbeitsplätze, also sehr viele Pendler. Da bewegen sich am Tag schon um die 10.000 Menschen, glaube ich, so, die dort arbeiten, zur Schule gehen. Und da ist Bewegung da lebendig. Es ist eine alte Arbeiterstadt.
Haben Sie aktuell Flüchtlinge in der Stadt?
Wir haben auch Flüchtlinge, die auch dort in Hausach leben und da gibt es sehr viele
Menschen.
Funktioniert
das?
Das funktioniert. Das sind sehr viele Menschen, die sich um sie kümmern und insofern ist man ja diese Mehrkulturalität in Hausach ja auch gewohnt. Also das ist ja nicht so, dass es alles jetzt Fremde wären. Es gab immer wieder Fremde, die dann fremd geblieben sind, aber es gibt ja auch Einheimische, die Fremde sind im eigenen Ort. Und das funktioniert. Also solange wir, ich habe mal einer Redakteurin der Taz gesagt, solange wir keine Initiativgruppe brauchen für Toleranz und Völkerverständigung, funktioniert's.
Eins haben wir vorhin vergessen in unserer Würdigung ihrer kleinen Stadt. In Hausach hat ein gewisser Wolfgang Schäuble Abitur gemacht.
Ja, genau, auf dem Gymnasium damals, heute das Robert-Gerwig-Gymnasium.
Auf dem Sie auch waren?
Auf dem war ich auch und ich hatte in den ersten Jahren, da gab es noch Überschneidungen von den Lehrerinnen und Lehrern.
Okay. Ja, ja. Wir wollten drüber reden, wie das ist, als freier Schriftsteller zu leben und zu arbeiten, auch unter der Prämisse, dass man ja erstmal nichts Geregeltes hat, auch kein geregeltes Einkommen und möglicherweise doch die ein oder andere Existenzangst. Wie war das bei Ihnen?
Also es gibt ja was Geregeltes von vornherein. Das ist diese Notwendigkeit, schreiben zu müssen. Die taucht regelmäßig auf. Ja, das ist das erste Geregelte. Und dann war es einfach eine Entwicklung. Also ich habe mit 12, 13 angefangen. Ich wollte Heimatdichter werden, habe auf Alemannisch geschrieben. Ich kann mich sogar noch an diese ersten Verse erinnern. Das war dann, wenn wir von Hausach gesprochen haben, war das dann so, wo Bure ihre Mademaie, wo Spitzbube hätt und all die Graie, wo Täler mit die Kinzig schmuse, dort liegt der Städtle, unser Huse. Also das war so.
Würden Sie es uns auch kurz übersetzen?
Also wo Bure, wo die Bauern ihre Wiesen mähen, wo es Spitzbuben hat, also mhm. So. Kleine, was sind Spitzbuben auf Hochdeutsch?
Kleine Ganoven,
genau, und alte Krähen, wo die Täler mit der Kinzig schmusen, dort liegt das Städtle unser Huse.
Kinzig ist der Fluss?
Das ist der Fluss, ja. Kommt aus dem Keltischen, heißt der Fluss auch, ja. Mhm. Dort liegt eine kleine Stadt, unser Hausach Huse, ja. Okay. Und das wollte ich einfach werden und dann, also ich habe angefangen auf Alemannisch zu schreiben, die Hochsprachen kamen später hinzu. Was den Beruf anbelangt, ich wusste, ich habe immer geschrieben, ich wollte nie Schriftsteller werden. Irgendwann während des Studiums fiel dann in die Entscheidung, diesen Schritt zu wagen. Mittlerweile sind 15 oder 16 Lyrikbände publiziert, in 18 Sprachen vieles übersetzt. Jetzt kommt ein großer Auswahlband, Selected Poems in den USA zweisprachig heraus von 85 oder 87 bis 2015. Es ist ein Beruf, den man sich jeden Tag von neuem erfinden muss.
Was die Lyrik, was Gedichte angeht, gibt's Leute aus der Branche, die sagen, also ein Verlag verdient mit allem möglicherweise Geld, aber nicht mit Gedichtbänden.
Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil also meine Gedichtbände, auch ob die jetzt im Hans-Schieler-Verlag oder bei Suhrkamp, Matthes und Seitz ist jetzt ja einer erschienen, die sind alle in mehreren Auflagen und ab der zweiten Auflage legt ein Verlag zumindest nicht mehr drauf, ja. Aber er verdient immer mit einem Lyrikband, nämlich er verdient den Respekt der Dichter. Meinen zumindest haben die Verlage die Lyrik verdient.
Das ist vollkommen klar und außen
Sie
vor.
Sie wollten das monetär wissen?
Wollte, genau. Also man ist ja dann irgendwie doch in der Situation als erwachsener Mensch, entweder für das eigene Auskommen sorgen zu müssen oder eine Familie ernähren zu müssen.
Aber im Grunde führe ich ein Leben, das jetzt so viele Menschen führen müssen. Was kommen heute so viele Menschen, die im Beruf sind, die können ja gar nicht mehr planen. Habe ich nächstes Jahr noch meine Arbeitsstelle? Muss ich umziehen? So habe ich immer gelebt. Also ich konnte auf 3-4 Monate vorweg planen und war dann immer froh, wenn ich meine Miete bezahlen konnte. Wenn es mal Momente gab, wo es nicht ging, dann hatte ich die Familie, dann hatte ich Freunde, die mich unterstützten, weil sie einfach gesehen haben, dass das mein Leben ist, dieses Schreiben. Und insofern ist es nichts Neues, die ganze Gesellschaft ist morgen.
Das heißt, diese klassischen Existenzängste hatten Sie nie?
Nö, habe ich nie gehabt. Die klassischen Existenzängste habe ich nie gehabt, weil ich gedacht habe, mir fällt immer was ein.
Ist es für Sie auch dadurch leichter geworden, dass Sie ein Schriftsteller sind, der wirklich sehr, sehr viele Auszeichnungen und Preise bekommen hat?
Also wenn man natürlich eine Auszeichnung und einen Preis bekommt, ist es leichter, weil man anders in der Öffentlichkeit steht, wieder eingeladen wird. Mein Beruf kann ich in 3 Teile als Ganzes sehen. Das erste ist die Berufung der Dichter, das zweite ist der Interpret, ich gehe auf die Bühne, das sind die Honorare, davon lebe ich. Und das dritte ist die Literaturvermittlung, meine Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und das Literaturfestival.
José Oliver, ein Lyriker, der viele oder verschiedene Gedichtbände veröffentlicht hat und möglicherweise auch ein literarisches Vorbild hat. Gibt's eins?
Es gibt mehrere. Also ich bin ja ein Vielleser und ich stehe im Dialog mit all denjenigen, die vor mir geschrieben haben, die heute schreiben. Ich entdecke sehr gerne, ich lese in mehreren Sprachen.
In welchen Sprachen?
In Sprachen, also Spanisch, Deutsch, ja. Französisch, Englisch auf jeden Fall. Dann schaue ich schon mal ins Italienische, wenn man Latein studiert hat und dann Französisch spricht, dann geht das schon. Dann versuche ich auch im Portugiesischen manches im Original zu lesen, nachzuschauen und so weiter und so fort. Ich übersetze ja auch aus dem Spanischen ins Deutsche, aus dem Deutschen ins Spanische. Ich habe Joachim Sartorius ins Spanische übersetzt. Ich habe jetzt Lorca, eine Auswahl von Gedichten, neu übersetzt ins Deutsche. Ich habe jetzt gerade Ilya Trojanow aus dem Englischen übersetzt, 10 Jahre lang die Gedichte.
Okay.
Hat sie auf Englisch geschrieben. Habe Rohfassungen aus der arabischsprachigen Lyrik, die ich dann poetisch ins Deutsche einschmuggle. Vorbilder. Für mich war wesentlich Paul Celan, was die deutsche Lyrik anbelangt.
Todesfuge?
Die Todesfuge, weniger eher die Liebesgedichte und dieser wunderbare Rhythmus, den er hat in seinen Gedichten, diese große Kraft der Wortschöpfungen, dieses Beikommen an das Geheimnis dieser großartigen deutschen Sprache. Dann Friederike Mayröcker, das war für mich Trost, sie ist ein Synonym für Trost. Dann aus dem Spanischen Lorca, aber auch Octavio Paz, Pablo Neruda, Machado. Also ich entdecke in jedem Gedicht ein Wort oder eine Verszeile, die mich erstmal innehalten macht.
Was ist mit Ingeborg Bachmann?
Ingeborg Bachmann, ja, mit der hatte ich, glaube ich, am meisten Schwierigkeiten, seltsamerweise.
Weil?
Weil mir das zu weit weg war vom Rhythmus her, von den Bildern. Das Einzige, glaube ich, Böhmen liegt am Meer, das war so ein Gedicht, das mich geprägt hat.
Ingeborg Bachmann hat mal gesagt, ich existiere nur, wenn ich schreibe, ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe. Das ist eigentlich ein brutaler Satz. Ne?
Ja, und ich sage, ich kann nur schreiben, wenn ich existiere.
Das klingt sehr viel mit der Welt versöhnlicher.
Ja, ich möchte auch die Welt versöhnlich sehen, weil sonst kann ich in dieser Welt nichts ändern.
Wenn Sie sagen, diese Kombination, ich lebe in der Welt, es geht mir einigermaßen gut und dann kann ich schreiben, kennen Sie auch das andere, schreiben zu wollen und nicht schreiben zu können, weil irgendwas blockiert?
Nee, ich kenne diese Schreibblockade nicht, das hatte ich ja erzählt. Für mich gehört das Nichtschreiben zum Schreiben dazu. Also ein guter Schriftsteller wirft ja mehr weg, als dass er publiziert, davon bin ich überzeugt. Was dann nach dem Tod passiert, ist eine andere Geschichte. Aber für mich gehört, wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht schreibe, empfinde ich das nicht als Krise, weil dann arbeite ich an diesen Gedichten, die dann irgendwann kommen werden.
Das heißt, Sie arbeiten in Ihrem Kopf oder schreiben Sie da auch irgendwas auf?
Ich mache mir Notizen, ich habe Gespräche, das sind die Erinnerungen, das ist aber auch der Körper, der erlebt, das ist der Geist, das ist das seelische Becken. Insofern, ich habe ja gesagt, das Dichtersein ist eine Seinsform. Ja. Und deshalb kenne ich sowas wie Schreibkrise nicht.
Wir haben über Ihre Zeit als Stadtschreiber von Kairo zu Beginn der Sendung gesprochen. Das war Anfang der Nullerjahre. Davor waren Sie in den USA und haben was gemacht?
Da hatte ich, war ich Writer in Residence am MIT und Gastprofessor für neue deutschsprachige Lyrik.
Boston?
In Boston, in Cambridge, ja. Also in Boston habe ich gelebt und in Cambridge ist ja die Universität. Ja. Und habe dort mit amerikanischen und westamerikanischen und internationalen Studenten gearbeitet. Es war zwei Seminare habe ich gegeben. La España de Hoy, das heutige Spanien, das alles ein bisschen abgedeckt hat und neue deutschsprachige Lyrik. Und da habe ich 10 Lyriker und Lyrikerinnen mit ihnen durchgesprochen, habe die dann in Boston einen Film drehen lassen zur deutschen Sprache. Ausgehend von den Gedichten.
Kurz nach 9/11?
Ja, ja. Schwierige Zeit.
Wie erinnern Sie die Stimmung im Land damals?
Also es gab keine Möglichkeit, selbst am MIT nicht irgendwie zu diskutieren. Also du warst für oder gegen Amerika, aber wenn du dann aus Deutschland kamst und über Wirklichkeiten und wie sie sich entwickeln, diskutieren gelernt hast, das war nicht möglich. Also du warst entweder für Amerika oder gegen Amerika und das hast du eher dann für dich behalten, wenn du nicht anecken wolltest oder weiterarbeiten.
Ja, aber die Maxime scheint ja 2017 auch zu gelten.
Ja, ja.
Ganz entweder extrem. Dafür oder dagegen.
Ja, ob überhaupt noch Maxime gibt, weiß ich gar nicht.
Sie hatten doch nochmal eine Einladung in die USA.
Ja, ja, das war jetzt nach Berkeley und irgendwie war das schon alles vertraglich schon angefangen und jetzt haben die irgendwie von heute auf morgen diese ganzen Gelder für ich blick's noch nicht ganz, ich krieg das jetzt alles noch erklärt, die für die ausländischen Gäste in Berkeley University gekürzt, weil das Geld nicht mehr zur Verfügung steht. America first.
Ja, also eigentlich sind das doch spannende Zeiten für einen Schriftsteller. So viel ist im Umbruch, alte Regeln, alte Gesetze scheinen nicht mehr zu gelten.
Also spannende Zeiten sind für einen Schriftsteller, ja klar, aber für einen Lyriker ist die Zeit immer spannend, weil er versucht, das Unbegreifliche oder nicht Verständliche in irgendeiner Form zu formulieren. Das heißt, ich schreibe ja nur über das, was ich nicht begreife. Das heißt nicht, dass ich nicht wüsste, worüber ich schreibe. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde es furchtbare Zeiten, in der vielleicht die Poesie noch eine der Möglichkeiten ist, Hoffnung zu schöpfen für einen selber.
Aber sagen Sie, was Lyrik, was Poesie angeht, ist das nicht unfassbar anstrengend, immer da nach innen zu gucken?
Nö, weil das Innere ist ja dauernd da. Ich gucke ja nicht und das Innere guckt mich hier an.
Aha.
Also so das ist einfach. Eine Seinsform, so einfach ist
das. So einfach ist das.
Hier stehe ich und kann nicht anders. Es ist nur die Frage, entscheide ich mich dafür?
Aha.
Und ich mich beruhigt es, wenn ich ein Gedicht lese, ein Gedicht schreibe. Das wärmt mich, das ist für mich eine Umarmung, das ist für mich Zärtlichkeit, das ist okay. Für mich Nahrung, das ist für mich Überleben, das ist für mich Hoffnung, das ist Zuversicht. Ich bin allenfalls einen Tag traurig und dann reicht's.
Kennen Sie das Gefühl, ein Gedicht, von dem Sie erst der Meinung waren, es ist gut geworden, am anderen Tag zu lesen und festzustellen, es war Mist?
Nein, weil ich die Lyrik überhaupt nicht in gut oder schlecht unterteile, sondern berührt sie mich oder berührt sie mich nicht. Und insofern ist das für mich, gibt es andere Kriterien, ein Gedicht zu beurteilen.
Wann, Herr Oliver, waren Sie zuletzt in Lima?
Ach, das ist schon lange her, Mitte der 90er Jahre. Ich habe über 10 Jahre immer wieder nicht dorthin gereist, wieder nach Deutschland, habe mit Straßenkindern gearbeitet, geprägt durch die CAJ, die christliche Arbeiterjugend, Sehen, Urteilen, Handeln. Und ich war dort als Übersetzer, als ich zum ersten Mal überhaupt peruanischen Boden betrat. Und dann haben mich diese Straßenkinder so berührt, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwas was machen. Dann haben wir einen Förderverein in Deutschland gegründet, haben einen Austausch organisiert, auch zwischen Kindern.
Warum sind diese Kinder damals auf der Straße gelandet?
Weil die einfach zum Teil nicht mehr in Familien lebten, weil die arbeiten mussten, weil sie ohne Arbeit nicht überlebt hätten.
Und wie alt waren die?
Die waren zwischen 7 und 12 Jahren. Also die haben auf dem Markt gearbeitet, die haben als Straßenhändler gearbeitet. Und wir haben Organisationen dort gegründet. Es gibt eine große Organisation, mittlerweile immer noch. Also das heißt immer noch, das sind Mantok, eine Bewegung von Straßenkindern, arbeitenden Kindern. Und von ihnen habe ich sehr viel gelernt. Und die haben mir beigebracht, dass ich ihre Hände ernst nehmen muss. Und dann habe ich auch das Herz erreicht. Und wenn ich das Herz erreicht habe, konnte ich mit ihnen reden, also auch den Verstand. Meine ganze Spracharbeit heute in Deutschland mit Schülerinnen und Schülern habe ich einfach übersetzt. Ich nehme diese Sprache der Schüler ernst, dann erreiche ich ihr Herz und dann kann ich auch darüber reden.
Was war das Ziel damals für diese Straßenkinder, sie von der Straße wegzuholen, ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen?
Na, also eine Ausbildung schon, aber auch, dass man das Recht auf Arbeit für Kinder verteidigt. Und zwar ein kinderwürdiges Arbeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Da haben Kinder auf dem Markt gearbeitet und haben als Kistenschlepper gearbeitet. Und dann hat man mit der Marktpolizei und mit den Händlern dort ein Abkommen geschlossen, hat gesagt, okay, Kinder, die 7 Jahre, die dürfen nur 200 Gramm tragen. Kinder von 7 bis 9, die dürfen ein halbes Kilo tragen. Ja. Dann haben die verschiedenfarbige T-Shirts bekommen. Da wurde ein Abkommen geregelt. Und wenn jemand erwischt wurde, dass er mehr hatte und das falsche T-Shirt an, dann wurden die Händler bestraft. Ja, und da hat die Marktpolizei darauf geachtet. Und damit wurden die Kinder nicht krank, die dort gearbeitet haben trotzdem mehr Auskommen gehabt. Weil sie mussten ja arbeiten, um zu überlegen. Es ging nicht darum, Kinderarbeit abzuschaffen, sondern eine kinderwürdige Arbeit zu verteidigen und
mit ihnen. Wissen Sie, was aus diesen Kindern geworden ist?
Ja, gibt's da noch Unterschied? Es gibt ein
Kontakte?
Mädchen, das war zum Beispiel im Schwarzwald, die kam aus dem Hochland, aus Ayaviri, 4800 Meter hoch in den Anden. Die hat extra Schuhe bekommen, als sie zum ersten Mal nach Hausach in den Schwarzwald kam. Und klar, bäuerliche Verhältnisse, Landwirtschaft. Und heute ist sie Anwältin in Lima und verteidigt die Kinder, die heute vielleicht auf der Straße leben.
So schließt sich der Kreis.
Genau.
Was ist ihr, wenn wir mal den Leselenz, der ja jetzt vom 7. bis zum 14. Juli stattfindet, in Hausach als Literaturfest, wenn wir diesen Leselenz mal außen vor lassen, was ist dann ihr nächstes Projekt?
Also mein nächstes Projekt ist jetzt heute um 18 Uhr in der Stadtbibliothek in Stuttgart. Ich werde heute die Laudatio halten auf die neue Kulturpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg.
Und ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich auch.
Das war's in Leute heute Vormittag mit José Oliver.
Eins gehört.